Als ich mir so Gedanken gemacht habe, was möchte ich heute erzählen, kamen mir natürlich tausend Sachen, die ich erzählen könnte. Und ich habe so überlegt, was fasziniert mich denn? Also womit beschäftige ich mich am meisten? Das sind meistens Geschichten von Menschen. Ich liebe es, mir Geschichten anzuhören von allen möglichen Menschen. Auch Menschen, die nicht mehr da sind, die uns vorangegangen sind. Und ich liebe zum Beispiel die Geschichte von Luther und seiner Frau. Also die haben ja wirklich eine spannende, eine sehr bewegende Geschichte. Und ich liebe sie, weil man in diesen Geschichten ganz, ganz viel entdecken kann über die Nähe der Menschen zu Gott und über ihre eigene persönliche Beziehung zu Gott, wie es ihnen so erging mit Gott auf ihrem Lebensweg. Und ich mag auch die Geschichten in der Bibel. Also da bin ich den Personen so nah und entdecke so viele Parallelen zu uns hier. Und wir können da echt viel daraus ziehen. Meine Fragen sind dann immer so, wussten sich eigentlich diese Menschen in der Bibel von Gott geliebt? Wie war das für sie? Wie war ihre Beziehung zu Gott? War da eine Spur von Innigkeit, von Liebe? Was waren eigentlich so ihre Gedanken, die sie hatten? Und in der Bibel teilen sie das ja meistens mit und in vielen verschiedenen Büchern, die man so liest, ja auch. Und ich höre mir auch unheimlich gerne persönliche Geschichten an. Also ich würde mich so gerne mit euch allen unterhalten, wie es euch so mit Gott geht, was eure Gedanken so sind und vor allen Dingen, was waren eure letzten Gedanken, als ihr so über Gott nachgedacht habt? Wir haben alle unser Leben und unsere Herausforderungen, ja eben wie die Menschen aus der Bibel auch. Und wenn wir sie öffnen, dann hoffe ich, dass diese Geschichten für euch genauso lebendig werden wie für mich. Ich habe zwei Geschichten aus der Bibel mitgebracht, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament, um einfach mal zu schauen, wie war die Beziehung von denen so zu Gott und was können wir für uns daraus ziehen. Als erstes springen wir in das zweite Buch Mose und da geht es natürlich um das Volk Israel. Es geht da also nicht um eine Person, sondern um ein ganzes Volk. Umso spannender wird es. Dieses Volk lebte 430 Jahre lang in der Sklaverei und Unterdrückung unter den Ägyptern. Sie stöhnten, sie schrien, wohl bemerkt nicht zu Gott, das ist das Interessante an dieser Geschichte, dass sie schreien, aber sie rufen ihren Gott nicht an. Dennoch kommt dieses Schreien bei Gott an und er denkt an einen ganz bestimmten Bund, den er mal mit Abraham geschlossen hat. Dieser Bund war schon einiges her und in diesem Bund geht es um drei ganz wichtige Dinge. Er begegnet dem Abraham und er verspricht ihm, ich werde deinen Nachkommen ein ganz bestimmtes Land geben, ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann sagt er, du kannst keine Kinder bekommen, aber ich werde dir einen Sohn schenken. Er verspricht ihm ein Wunder. Und er sagt ihm, dass aus seinen Nachkommen irgendwann mal der Sohn Gottes, der Retter der Welt, geboren wird. Drei wundervolle Dinge. Also wenn man das erstmal hört, ist man überwältigt. Bitte merkt euch diesen Bund, weil er ganz zentral für unsere Geschichte ist. So, Gott macht sich nun auf und führt das Volk aus dieser Gefangenschaft heraus. Er stellt die Welt der Ägypter und die Welt der Israeliten völlig auf den Kopf. Er nimmt den Kampf mit dem Pharao auf sich. Für Israel wird Gott zum Krieger. Das Volk zieht mit 600.000 Mann, Kinder nicht mitgezählt, aus. Die Ägypter geben ihnen Reichtümer mit. Sie bekommen Gold, sie bekommen Silber und sie bekommen Vieh. Das ändert natürlich völlig ihren Status, als sie Ägypten verlassen, denn sie sind keine Flüchtlinge, sie sind Sieger auf ganzer Linie. Verrückt ist, dass sie diesen Kampf nicht gekämpft haben und dennoch gehen sie als Sieger. Sie haben auf ganzer Linie gewonnen. Freiheit, Besitz und die volle Zuwendung und unverdiente Gunst Gottes. Wahnsinn. Was haben sie denn bitte dafür getan? Sie haben nur geschrien. Gott sieht auch beim Auszug ihre Ängste. Ihm ist völlig klar, das Volk ist erschöpft und ängstlich. Das, was sie erlebt haben, sitzt ihnen in den Knochen. Und er sieht ihre Belastungsgrenze. Und anstatt, dass er sie auf dem direkten Weg zum Schilfmeer schickt, sagt er ihnen, ich gewähre euch 3 Tage Umweg, dann müsst ihr nicht gegen andere Völker kämpfen. Was hätten sie da wohl erlebt, wenn sie den Weg mitgegangen wären? Sie gehen diese 3 Tage Umweg und sind nun am Schilfmeer angekommen. Am Schilfmeer eröffnet sich eine atemberaubende Kulisse. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, da kommt jedes Kino für mich nicht mit dem, was bei mir da in meinem Kopfkino passiert. Die Israeliten kommen da an, 600.000 Mann sitzen am Ufer, Wellen rauschen, sie sitzen da, entspannen sich wahrscheinlich endlich nach so einer langen Reise und plötzlich heben sie ja ihre Augen auf und sehen die Ägypter in voller Montur, in voller Ausrüstung hinter sich herjagen. Das Erste, was passiert, ist absolut menschlich. Sie stehen alle auf und fangen an zu schreien. Sie schreien zu Mose, sie schreien zu Gott und das, was sie sehen, ist ihr Tod. Sie sehen nichts anderes. Mose spricht zum Volk. Also ich weiß nicht, bei all dem Geschrei und bei all der Aufregung, wie sie ihn überhaupt gehört haben. Er spricht zu ihnen, die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ich weiß nicht, wie laut er das geschrien haben muss, damit sie es alle verstehen. Mose hebt seinen Stab über das Meer, er teilt es und Israel beschreitet diesen Weg durch das Meer trockenen Fußes. Das Schöne ist, stellt euch das mal vor, diese ganze Masse, diese 600.000 Mann schreiten voran. Das Meer ist geteilt, sie sehen wahrscheinlich Fische, die sie im Leben noch nie gesehen haben. Sie sehen hinter sich die Wolke, die seit dem Aufbruch sie begleitet hat, ein Wunder nach dem anderen und ein Engel des Herrn steht hinter ihnen. Gewaltig, Blitze, Donner. Wenn ihr ein Unwetter erlebt habt, dann wisst ihr, wie gewaltig das ist. Man hat einfach Angst und möchte am liebsten nach Hause kommen und sich einfach in Sicherheit bringen. Aber nein, sie sind völlig entspannt und schreiten durch dieses Meer. Dasselbe Bild erleben eigentlich auch die Ägypter auf der anderen Seite hinter ihnen. Die stehen vor dieser riesigen Wolkensäule, vor diesem Engel des Herrn. Und was ist mit ihnen los? Sie haben absolute Angst und Panik. Sie sind so erstarrt, obwohl sie das Gleiche sehen wie die Israeliten und kommen nicht weiter. Sie stehen und schauen sich das ganze Ding an. Sie gehen nicht weiter. Das Ende der Ägypter ist dann sehr, sehr traurig, denn im Angesicht dieser Gewalt und Macht wagen sie es dennoch, den Israeliten nachzujagen und finden ihr Ende in den Fluten des Schilfmeers. Und die Israeliten haben die ganze Nacht Zeit, in aller Ruhe trockenen Fußes durch das Meer zu gehen. Am anderen Ende angekommen, unglaublich, unfassbar. Sie stehen da, blicken wahrscheinlich hinter sich, es ist alles vorbei, die ganze Bedrohung, alles. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, wie es ihnen geschieht. Israel lebt. Unfassbar. Wie muss wohl dieses Gefühl sein? Was habe ich getan? Was ist passiert? Was ist da los? Wie muss wohl dieses Gefühl sein, nichts getan zu haben und so getragen und so gerettet worden zu sein? All die Taten Gottes bewirken Glauben in ihnen. Sie singen ein wundervolles Lied. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast, durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Das Volk erkennt etwas Grundlegendes, Wesentliches und sehr, sehr Wichtiges. Deine Gnade, in deiner Gnade. Das ist so ein Wort, das haben wir 1000-mal gehört. Aber kann es jeder von uns so zu 100% definieren, was es heißt, was es bedeutet? Gnade? Gnade. Also ich weiß, dass der Gnadengeber Gott persönlich ist, denn das steht in der Bibel. Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Das sagt er über sich selbst. Gnade. Er ist reich daran. Es gehört zu ihm wie ein Teil seiner Persönlichkeit. Er hat so viel davon, dass die Bibel spricht Gnade um Gnade. So wird die beschrieben. So viel hat er davon. Also wir lieben es, im Urlaub an der Ostsee zu sein. Und wenn ich dort ankomme, das Erste, was wir tun, wir stehen als Familie am Strand und lassen die Wellen so über unsere Füße brechen. Und das ist so ein schönes Gefühl. Es ist wirklich wunderschön, wenn man da so steht. Und das Interessante ist, das Meer ist nie müde. Es gibt immer wieder eine Welle nach der anderen. Eine Welle, und du brauchst gar nichts dafür tun. Du stehst davor und du genießt es einfach. Eine bricht nach der anderen. Und je nach Wetterlage, je schlimmer das Unwetter, desto höher die Wellen. Also da will man natürlich nicht davor stehen, aber sie sind immer da. Und so wird die Gnade Gottes beschrieben. Sie ist immer da. Welle um Welle, Welle um Welle. Und wenn man die Gnade beschreiben will, so kann man viele Synonyme dafür benutzen. Entgegenkommen, Freundlichkeit, Gunst, Wohlwollen, Erbarmen, Güte, Milde, Mitgefühl, Nachsicht, Barmherzigkeit, Herzensgüte, Vergebung. So viel in einem Wort und all das ist Gnade. Und das begreift Israel in seiner Gnade, in seiner Zuwendung, in seiner Nähe, in seiner Liebe, Mitgefühl hat er uns geleitet. Nicht, weil wir es in irgendeiner Weise verdient haben, weil wir ihn angerufen, geschrien haben, hilf uns doch. Nein, sie haben gar nicht zu ihm geschrien. Sie waren gar nicht daran interessiert, zu ihm zu rufen und ihn um Hilfe zu bitten. Mit seiner Gnade führt Gott die nächsten Monate das Volk auch immer weiter und weiter. In den nächsten zwei Kapiteln nach dem Schilfmeer wird die Gnadenbeziehung deutlich dargestellt. Das finde ich ist der absolute Wahnsinn. Das Volk während seiner Reise, Gott hat ein Ziel, sie wissen natürlich nicht wohin, die folgen ihm. Und auf dieser Reise murrt es. Es handelt aus Angst. Es ist unzufrieden. Es ist ängstlich und verzweifelt. Und so oft haben sie gesagt, warum hast du uns in diese Wüste geführt? Warum sind wir hier? Gott ist ihnen dennoch zugewandt. Er versorgt sie, gibt ihnen zu trinken, führt sie mit seiner Stimme, weist sie zur Ruhe und Vertrauen an. Am Tage ist er eine Wolkensäule. Habt ihr mal drüber nachgedacht, warum diese zwei, am Tage Wolkensäule und in der Nacht Feuersäule? Am Tage eine Wolkensäule, also in der Wüste zu sein, in der sengenden Hitze, ist eine absolute Qual. Da können die gerade so hoch gehen, dass es unausstehlich ist, dort durchzuwandern. Und dann ist Gott für sie eine Wolkensäule, ein Schattenspender, damit sie dort nicht in der Hitze irgendwie gesenkt werden oder wie auch immer. Und in der Nacht kann es dort sehr, sehr kalt werden und Gott ist für sie dort eine Feuersäule. Also in jeder Hinsicht versorgt er sie. Er ist ihr Ein und ihr Alles. Wenn man sich so anschaut, als das Volk Hunger hat, dann schreien sie zu Mose, hast du uns in die Wüste geführt, damit wir hier verhungern? Mose spricht mit Gott und Gott gibt ihnen etwas zu essen. Es gibt keinen Mord und Totschlag dafür, dass sie Bedürfnisse äußern. Als sie trinken wollen, geht Mose zu Gott und Gott antwortet und gibt ihnen zu trinken. Und er weist sie sogar zur Ruhe an. Er sagt ihnen, 6 Tage die Woche könnt ihr gerne Essen sammeln und am 7. Tag ruht euch aus. Was machen die Menschen? Sie verlassen am 7. Tag ihr Zelt und gehen tatsächlich sammeln. Wie sinnvoll ist das denn? Ja, und dennoch in alledem, was schiefläuft und was auch immer passiert, es gibt nie eine Folge oder eine Strafe. Schließlich kommt das Volk am Berg Sinai an. Wichtiger Abschnitt in der gesamten Israel- und Menschheitsgeschichte. Die Geschichte, die uns bis jetzt vor Augen gemalt wurde, zeugt von der Güte, Gnade und der bedingungslosen Liebe Gottes. Dieses Bild verschwindet, und hat einem anderen, düsteren Bild Platz gemacht. Israel, getrieben von seiner eigenen Selbstgerechtigkeit, verlässt diesen Bund der Gnade Gottes und tauscht dafür einen Bund menschlicher Werke ein. Welch ein entsetzlicher Schritt. Ich weiß nicht, für mich war immer so diese Vorstellung, sie kommen am Berg Sinai an und Gott geht mit ihnen einen Bund ein, oder war immer so dieses, so was ganz Diffuses. Ich konnte das nie richtig begreifen, bis ich mich nun mit dieser Bibelstelle eingehend beschäftigt habe. Ich finde das interessant, was Gott ihnen hier sagt. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und euch zu mir gebracht habe, zeigt mir, dass der Berg Sinai hier jetzt nicht nur eine Zwischenstation ist, sondern das eigentliche Ziel des gesamten Weges. Die Begegnung mit Gott selbst. Gott möchte hier etwas vereinbaren, mit ihnen einen Bund auffrischen. Und wie er es mit Abraham, Isaak und Jakob bis dahin getan hat. Den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, von dem wir vorhin gesprochen haben, den hat er mit Isaak erneuert, den hat er mit Jakob erneuert. Und jetzt geschieht hier eine ganz, ganz große Ausnahme. 600.000 Mann, Kinder nicht mitgezählt, sind an diesem Berg. Und Gott spricht zu ihnen: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und hören werdet und meinen Bund bewahrt. Um welchen Bund geht es hier denn? Den einzigen, den sie bis dahin kannten. Den Bund mit Abraham. Wie hat denn diese Stimme bislang zu dem Volk gesprochen? Waren es strenge, unerbittliche Worte? Hatte er Bedingungen, Vorschriften? Wenn dann Forderungen? Hat er irgendwas ihnen vorgebracht? Keineswegs. Er hatte gesprochen, um die Befreiung für sie zu fordern, um die Zufluchtsstätte zu bereiten, um einen Befreier zu berufen, um Brot vom Himmel und Wasser aus dem Felsen hervorkommen zu lassen. Das war der Inhalt seiner Worte. Ich bin für euch da. Ich versorge euch. Meinen Bund, den Gnaden- und Rettungsbund, den er mit Abraham geschlossen hatte, aus Gnade, er wollte ihn geben. Das Land, den Sohn und irgendwann den Gottessohn, den Retter. Und darum bittet Gott auf diesem Berg: Mögt ihr diesen Bund bewahren? Bewahren heißt, jede Frau weiß, was bewahren heißt, wenn sie Schmuck bekommt. Ein wunderschönes Kästchen. Und da drin liegt der schönste Schmuck, den man so besitzt. Meine Tochter liebt dieses Kästchen und ich bewahre es. Bewahren heißt, dir wird etwas gegeben, ein Geschenk, etwas, was du nicht verdient hast, und du legst es in dieses Kästchen, du schmückst dich damit, du trägst es, du bewahrst es. Du passt darauf auf, wie auf den wertvollsten Schmuck. Das ist das, was Gott von ihnen wollte. Bewahre es hier drin, in deinem Schmuckkästchen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und mein eigenes Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gottes Wunsch für sein Volk ist es, dass sie Könige und Priester sind. Keine verlorenen, identitätlosen und unglücklichen Menschen. Heilig, einer meiner Lieblingswörter aus der Bibel, ausgewählt nur für ihn. Nur für ihn. Jeder von ihnen, von diesen 600.000 Mann, Kinder nicht mitgezählt, hat einen Existenzzweck für Gott, ein ganz besonderes. Und jeder von ihnen sollte königlich und priesterlich sein. Gottes Rede bezieht sich hier auf das Sein. Ich bin der, ich bin, ihr habt mich kennengelernt, gesehen, was ich kann, wer ich bin. Er macht ihnen das Angebot, sein Volk zu sein. Ich habe Abraham etwas versprochen. Wollt ihr diesen Bund in eurem Herzen bewahren? Ich will diesen Weg weiter mit euch gehen. Den Weg der Verheißung, Gnade, Fürsorge bis in das verheißene Land, bis Jesus sie voll und ganz befreit und rettet. Mose überbringt diese Botschaft dem Volk und die Antwort des Volkes ist völlig unerwartet und absolut vermessen. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Gott will, dass sie eigentlich nur sind, sein eigenstes Volk. Sie weisen dieses Angebot ab, sie missverstehen Gott völlig. Sie wollen nicht sein Eigentum sein, sie wollen tun, was Gott sagt. Sie setzen auf ihre eigene Gerechtigkeit, auf ihre Selbstgerechtigkeit. Was hätten sie denn bitte tun können in Eigenleistung, zu erreichen, was Gott Abraham versprochen hat? Wie hätten sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen können? Wie hätten sie das Land ohne Gott einnehmen können? Was hätten sie denn bitte dazu tun oder hinwegnehmen können? Da sprach der Herr zu Mose, und hier ändert sich das Bild und das Reden Gottes. Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen. Alles ist völlig verändert. Gott verhüllt sich in eine dunkle Wolke. Er zieht eine Grenze. Das Volk lernt Furcht und Schrecken. Erinnert euch wie die Ägypter. Plötzlich haben sie einen ganz anderen Blick auf Gott. Es regnet Gesetze. Das Volk macht einen verhängnisvollen Fehler, als sie sagten, wir wollen tun. Sie übernahmen eine Verpflichtung, der sie hätten niemals nachkommen können. Was hätten sie denn tun können, Gottes Pläne zu realisieren? Das Gesetz wird als Erzieher eingesetzt. Nun müssen sie sich zu Königen und Priestern durch Einhaltung von Gesetzen beweisen. Sie verlieren die Adlersflügel Gottes. Es ist eine Entscheidung, die sich dann durchs ganze Alte Testament zieht. Eine Last, die sich das Volk Gottes aufgezogen hat, die Opfer nach sich zieht. Die Tiere werden geschlachtet und ihre Schuld ist so unermesslich groß, dass sie selbst nicht tragen können. Keiner von ihnen konnte irgendwie königlich und priesterlich ohne die Gnade Gottes sein. Ich möchte mit euch ab dieser Stelle ins Neue Testament springen zu einer anderen Geschichte, die auch etwas mehr zum Advent passt. Es ist die Geschichte, als der Engel Gabriel die Maria besucht. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Situation wie die der Israeliten am Berg Sinai. Ihr wisst, ihr kennt diese Geschichte. Eine junge Frau ist wahrscheinlich zu Hause bei der Hausarbeit und wir nehmen an, sie war vielleicht 15, 16 Jahre alt, heiratsfähig und war verlobt. Und plötzlich bekommt sie Besuch, ein wundervoller Besuch, ein Engel kommt zu Besuch, der Engel Gabriel. Er kommt herein und verkündet ihr eine wundervolle Nachricht, du wirst schwanger werden. Also allein der Gedanke, ich weiß noch, als ich meinen Schwangerschaftstest gemacht habe, wie das war, was alles so durch den Kopf geht, wie soll das denn geschehen und ob ich das überhaupt hinkriege und. Man kommt erstmal in Gedanken ins Rollen, Wahnsinn. Und für Maria scheint das alles überhaupt kein Problem zu sein. Sie sagt, also sie zweifelt kein Stück und fragt einfach nur verwundert, wie. Also nicht ob, sondern wie. Und der Engel versichert ihr, dass denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Nun steht sie vor dieser Tatsache und sie hätte ja unterschiedlich reagieren können. Also die erste Reaktion hätte trotzig sein können, so wie wir nun Menschen sind, ne? Wenn uns jemand über die Leber fährt oder das tut, was wir nicht wollen. Wie konntest du das tun? Warum hast du mich nicht gefragt? Und wie ist das überhaupt so? Und hast du überhaupt daran gedacht, wie ich das aushalten soll? Aber nein, das tut sie nicht. Sie hätte auch so wie das Volk Gottes reagieren können. Natürlich werde ich das für dich tun. Natürlich werde ich schwanger. Ich werde auch schön Bio essen. Und ich werde auch alles dazu tun, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Hätte sie machen können. Nein, aber auch das ist nicht ihre Antwort. Beides wäre nämlich selbstgerecht und vermessen gewesen. Ich tue das. Im Gegensatz zum Volk Gottes, als sie das Angebot bekommen, antwortet sie ganz anders. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist für mich einfach unvorstellbar. Sie, im Gegenteil zu dem Volk Gottes, erlebt nicht so viele Wunder davor. Das Volk Gottes aber doch. Und sie weiß mehr über die Gnade als das Volk Gottes. als das Volk Gottes gefragt wird, willst du königlich, priesterlich sein? Das ist ein Angebot, das will man nicht ausschlagen. Natürlich will ich die Krone. Aber als sie das Angebot bekommt, du wirst schwanger werden, sagt sie, ich bin die Magd Gottes. Sie nimmt absolut voll und ganz die Identität an, die Gott ihr gibt. Und sie weiß, sie kann nichts dazu tun, nichts hinwegnehmen, nicht zaubern, nichts verändern. Ich bin die Magd Gottes. Und weiter sagt sie, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria ist klar. Es geschehe mir. Das Volk Gottes sagt, wir wollen tun. Und sie sagt, es geschehe mir. Das ist ein großer Unterschied, wenn man weiß, dass nur Gott die Dinge im Leben lenken und verändern kann. Gott selbst soll alles vollbringen. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie Gott Maria auf Adlersflügeln getragen hat. Meine Güte, was hat die Frau alles erlebt? Nach dieser Ankündigung freut sie sich, singt ein Loblied. Als sie im Stalle sitzt und das Kind in ihren Armen ist, dann hört sie sich alles an, als die Hirten vorbeikamen, als die Weisen vorbeikamen, als die Geschenke erhalten worden sind. Merkt sie sich die Worte und bewahrt sie in ihrem Herzen, heißt das über sie. Sie tut genau das, was das Volk Gottes nicht getan hat. Sie bewahrt die Worte über Jesus in ihrem Herzen. Wahnsinn, was sie alles getragen hat. Irgendwann kriegt sie mit, wie Jesus Menschen heilt, wie Jesus Tote auferstehen lässt und wie er selbst verfolgt wird und leidet. Sie erlebt alles mit. Seine Hochs und seine Tiefs, Freude und tiefstes Leid und bis zum Schluss auch seine Himmelfahrt. Und das alles aus reinster Gnade. Als Engel Gabriel zu Maria sprach, redete er sie nicht mit Namen an, als er zu Besuch kam. Er sagte, sei gegrüßt, Begnadete. Also nicht nur, dass sie die Gnade im Herzen trug, sie war begnadet. Was haben nun diese beiden Geschichten mit euch, mit mir, mit uns allen hier irgendwie zu tun? Also Maria war zu ihrer Zeit von Römern belagert worden und unterdrückt worden. Die Israeliten waren Sklaven. Es sind andere Umstände als die, die wir haben. Und dennoch sind wir alle in irgendeiner Weise Gefangene unserer Umstände. Wir stecken in Beziehungen mit Kindern, Freunden, Partnern, Gemeindegeschwistern, in Krankheit, in Einsamkeit, in Versagensängsten, in Existenzängsten, die Arbeit mit all ihren Anspruch an uns, in Routinen, in Gedanken. Gedanken können einen so dermaßen gefangen nehmen, dass sie einen den Lebensatem rauben können. Und dann ist da noch irgendwie irgendwo ein Gott, den ich von ganzem Herzen lieben soll. Aber wie, wenn man seinen Erwartungen scheinbar nie genügen kann? Wie kann ich jemanden lieben, wenn ich nicht weiß, ob er mich liebt? Gott hat eine Antwort darauf und das ist die Gnade. Entgegenkommen seinerseits, Freundlichkeit seinerseits, Gunst, Güte, Wohlwollen, Erbarmen, Milde, Mitgefühl für jeden von uns, Nachsicht, Barmherzigkeit, Herzensgüte, Vergebung. Und all das ist Gnade. Gnade heißt, Gott wendet sich in jeder Situation, zu jeder Zeit, dir und mir unverdient und voll und ganz zu. Es gibt natürlich unzählige Wege, wie wir als Christen leben können und unsere Ziele erreichen können. Aber es gibt nur einen Weg, in Gottes Gegenwart zu leben und seinem Herzen ganz nah zu sein. Und das ist die Gnade. Ich habe festgestellt, also ich lese unglaublich gern die Bibel. Ich habe kein Problem damit, sie aufzuschlagen. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich mal Zeit habe. Und wenn ich darin lese, dann stelle ich fest, dass die Gnade wie so ein belebender Fluss sich durch die komplette Bibel zieht und seinen Höhepunkt als ein Wasserfall, als ein rauschender Wasserfall in Jesus findet. Denn von ihm heißt es, dass mit ihm die Gnade in voller Fülle auf diese Erde gekommen ist. Und das ist Weihnachten, Leute. dass unsere Krippe gefüllt ist mit der Gnade Gottes. Er hat alles Nötige getan. Wir haben das Lied vorhin in Christus gehört. Das ist mein absolutes Lieblingslied. Vielen Dank dafür. Und in diesem Lied ist so viel Inhalt drin darüber, was wir alles in ihm haben. Also ich könnte das immer und immer und immer wieder singen. Es ist mein absolutes Lobpreislied. Und er hat wirklich alles Nötige getan. Am Kreuz hat er teuer bezahlt. Und das, was Israel, Maria und alle anderen Menschen angeboten bekommen, auch wir, macht er möglich, dass wir seine begnadeten Kinder sind und dass wir in ihm eine Identität bekommen. Mit der Identität ist es nämlich so, wenn wir wissen, dass wir Muttis sind, na, dann können wir ganz plötzlich, wenn es um unser Kind geht, zu Löwinnen werden. Oder wenn es ihnen an etwas fehlt, können wir sie versorgen und für sie da sein. Es ist kein Problem für uns. Wir müssen nicht danach suchen, was kann ich tun, was soll ich tun, was darf ich denn tun, was darf ich denn nicht tun. Und wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann wissen wir auch, was wir zu tun haben oder nicht zu tun haben. Oder ja, Gnade kann etwas vollbringen, was dem Gesetz nie möglich wäre. Ich wollte auch der Predigt eine persönliche Note geben und ich meine, wir kennen uns nicht so gut. Und dann dachte ich, soll ich vielleicht auch etwas von mir erzählen, auch etwas von mir sagen. Und ich dachte, gut, zum Schluss mache ich das. Denn meine größten Wunder und die Nähe Gottes, die habe ich tatsächlich erlebt, wenn ich mich der Gnade Gottes ausgesetzt habe. Ich bin groß geworden in Kasachstan, dort bin ich auch geboren. Und ich bin sehr, sehr atheistisch groß geworden. Und tatsächlich ist es so, dass ich das erste Mal den Namen Jesus hier in Deutschland gehört habe. Also so atheistisch war es für mich. Und ich bin ohne diese Hoffnung und ohne Gott groß geworden. Und ich weiß, wie es ist, mit Problemen ohne Gott umzugehen. Und das ist nicht einfach. Und als wir nach Deutschland kamen, da packte es mich. Ich glaube, da war ich 12 Jahre alt und ich wollte unbedingt wissen, ob es da eine höhere Macht gibt. Ich dachte mir, ich habe auch so einen Existenzzweck. Irgendwo muss doch jemand sein, der über mir ist, der mich schützt, beschützt und trägt. Und ich habe mir so viele Dokus angeguckt und habe gesehen, wie die Moslems zu Gott beten, wie sie Gott anbeten. Und da dachte ich, ich werde das auch ausprobieren. Habe meinen Kompass genommen, in mein Zimmer geguckt, in welche Richtung ich mich da so hinknien muss und was ich da so machen muss. Und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir irgendwie zeigen. Und ich möchte ja schon, dass es dich in meinem Leben gibt. Und irgendwann hat ein Freund mich in das christliche Zentrum Lichtblick mitgenommen. Und das Gewaltige ist, das ist für mich das erste Mal das Reden Gottes gewesen. Ich komme in diesen Raum rein, ganz viele Jugendliche und ganz viele Menschen da drin. Und ich komme dahin und sehe an der Wand ein wunderschönes Poster, so ein ganz altes von Kabul. Eine Stadt, eine leuchtende Stadt. Und da drauf steht, wer mich suchen wird, von ganzem Herzen, von dem werde ich mich finden lassen. Das war so gewaltig für mich und ich dachte, er hat geredet, er hat zu mir gesprochen. Und so kam er eigentlich in mein Leben und so ein halbes Jahr bin ich da hingegangen, habe mir immer wieder angehört, was da so erzählt wurde und dann war ich reif, ich war bereit. Und dann dachte ich so, jetzt aber ganz oder gar nicht, ich will, dass er in meinem Leben ist. Und seitdem setze ich eigentlich voll und ganz auf diese Gnade, auf die Gnade Gottes. Ich bin so ein Kind, das viele Altlasten mitnehmen durfte. In meiner Familie war es so, dass wir auch, dass meine Eltern sich mit okkulten Sachen beschäftigt hatten. Also wir hatten alles Mögliche, dann zerbrach irgendwann ihre Ehe. Mein Stiefvater wurde Alkoholiker. Also ich war so prädestiniert dafür, dass einem das Leben nicht gelingt. Und ich finde das bis jetzt fantastisch, dass egal, was ich Gott gebe und ihm sage, bitte hilf mir, ich brauche da deine Gnade, ich brauche deine Zuwendung, ich brauche unbedingt dein Mitgefühl, deine Milde, damit es gelingt, eine gute Mama zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, erlebe ich doch wahnsinnig viele Wunder, viele Schilfmeerteilungen in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit meinem Mann das kommende Jahr schon 16 Jahre verheiratet sein darf und dass wir drei wundervolle Kinder haben und so viel einfach in meinem Leben gelungen ist. Und wenn ich zurückschaue, denke ich mir, ohne diese Gnade, ohne dieses Geschenk, diese unverdiente Gunst, wäre das einfach nicht möglich. Und das beflügelt mich so, darauf zu vertrauen, dass nur er, so wie er es machen kann, so kann es nur er. Ich wünsche euch diese Nähe Gottes durch seine Gnade und eine besinnliche und wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit.